Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog. Heute die 5 wichtigsten Gründe, warum Hunde glücklich machen. 11,8 Millionen Hunde leben momentan in deutschen Haushalten, bei Familien oder auch bei einzelnen Menschen. Habt ihr gewusst, dass wir pro Jahr mehr als 4 Milliarden Euro für unsere flauschigen Begleiter ausgeben? Tendenz steigend. Das denken viele von euch wahrscheinlich, das ist ja total crazy. Aber ich glaube, nur wer selber einen Hund hat und mit dem so durchs Leben geht, der versteht, was es bedeutet, was das mit einem macht und wie ein Hund letztendlich auch das Leben verändert. Positiv. Ich habe mich mit meinem Mann Matthias, der ist ja Sozialpädagoge und auch Hundetrainer, in dieser Folge Holy Dog der Frage gestellt, warum Hunde glücklich machen. Wir haben uns gefragt, wir haben Wissenschaftler gefragt, aber vor allem haben wir euch gefragt, die Hörer dieses Podcasts. Das Feedback war echt enorm. Es sind viele, viele hundert Antworten reingekommen. Ja, und dann haben Matthias und ich uns abends nach der letzten Gassi-Runde ins Wohnzimmer gesetzt. Die Hunde waren dabei. Ach so, ja, und die Schwiegermama war auch zu Besuch. Die saß auch auf der Couch und haben uns auf die Suche nach Erklärungen gemacht. Wir haben auf unser eigenes Leben geguckt, was unsere Hunde uns bedeuten. Wir haben auch über Mundgeruch bei Hunden und die Frage, wie weit Hunde einen aufs Klo folgen sollen, gesprochen. Aber, und das ist das Wichtigste auch gewesen, wir haben auch darüber gesprochen, was das Leben mit Hunden bei uns verändert hat. Tja, also viel Spaß bei dieser echt persönlichen und ja, etwas turbulenten Folge. Ist schon die zweite Folge Holy Dog in dem Jahr und ich freue mich voll, dass ich mit Matthias wieder hier zu Hause sitze bei uns.
Hallo, schöne Grüße.
Im Wohnzimmer.
Ja.
Und wir uns überlegt haben, dass wir ja eigentlich mal über ein Thema sprechen könnten, was so naheliegend ist, wenn man mit Hunden zusammenlebt und arbeitet, so wie bei uns das ja auch der Fall ist, wie das bei euch bestimmt auch der Fall ist. Ihr lebt auch mit euren Hunden zusammen, habt ein tolles Verhältnis. Warum Hunde glücklich machen?
Oder warum Hunde uns auch glücklich machen? Ich habe ja gesagt, der Jochen macht ständig diese Podcasts mit anderen Leuten, befragt die über ihr Leben mit dem Hund. Und klar, von dir gibt's jetzt das Buch, aber einen Podcast gibt's noch gar nicht von dir, oder? Warum du zu Hunden gekommen bist, wie du zu Hunden gekommen bist, warum du mit Hunden glücklich bist, oder? Habt ihr noch
nie? Nee, haben wir noch gar nicht gemacht. Ich finde es auch echt ein schönes Thema. Man redet ja eigentlich immer nur über Hunde und ihr Ausdrucksverhalten und was man mit Hunden alles machen kann und diese interessanten Mensch-Hund-Geschichten. Aber da schwebt immer so dieses Riesenthema drüber. Ja, Hunde, die machen einfach glücklich. Aber warum machen die uns eigentlich genau glücklich? Mhm. Warum machen die mich glücklich? Warum machen dich eigentlich Hunde glücklich? Mhm. Ist ja auch die Frage. Und ich finde es ja toll, dass wir beide für uns auch so einen Weg gefunden haben, als wir uns kennengelernt haben, dass wir gleich von Anfang an gewusst haben, dass Hunde auch immer so ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Leben sind.
Das hat mir dich auch gleich sympathisch gemacht, als ich wusste, du hast einen Hund, fand ich das schon gleich sympathisch.
Menschen mit Hund oder Tierfreunde generell sind eigentlich erstmal Menschen, denen man irgendwie auch schneller Vertrauen anscheinend entgegenbringt. Mhm.
Gut, ich brauchte ein bisschen, bis ich den Gizmo, also bis ich erkannt habe, dass der Gizmo, also ich war ja kein Mopsfreund, muss ich gestehen, und es hören bestimmt viele Mopsfreunde zu und das ist natürlich jetzt ein ganz schlimmes Outing von mir, aber irgendwann hat sich bei mir mal der Schalter umgelegt und ich habe gedacht, ein Mops schaut eigentlich aus wie ein besserer Teddybär. Ich habe ihn so beobachtet und habe gedacht, eigentlich wer Teddys erfunden hat, wenn es damals schon Möpse gegeben hätte, hätte der sich wahrscheinlich eher dafür entschieden, so ausgestopfte Möpse anzufertigen.
Ich weiß nur, du warst total überrascht, dass der Gizmo nicht so schnorchelt und schnarcht und irgendwie so röchelnd durch die Gegend läuft.
Naja, vor allen Dingen war ich überrascht über den Charakter vom Gizmo. Ich habe halt immer so Möpse gesehen, habe gedacht, das sind so Taschenhunde für, sage ich
alte
mal,
Frauen.
Alte Frauen
alte
oder schwule Männer.
Ja.
Und dann habe ich den Gizmo kennengelernt und habe gedacht, eigentlich passt zu dem Gizmo viel eher dieses Sinnbild eines russischen Mafia-Bosses mit Goldkettchen um und Ghetto-Blaster auf der Schulter.
Der Dude, der Gizmo ist voll der Dude.
Und dann ist mein Herz vollkommen entflammt.
Das war auch bei mir.
Und natürlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, und natürlich, dass ich auf ihn aufgepasst habe, während du im Dschungelcamp warst.
Stimmt.
Und der Gizmo so krass auf mich fixiert war und immer ausgerastet ist, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, was er natürlich sofort wieder abgelegt hat, als ich nach Hause gekommen bin. Mhm. das zum Thema, wie glücklich Hunde machen können. Manchmal machen Hunde auch unglücklich. Ich war sehr unglücklich, als er mich wieder so ignoriert hat und ich so für ihn abgeschrieben war und ich gedacht habe, du alter Nutznießer.
Na, Hunde sind halt Opportunisten, ne? Und ich glaube, der Gizmo war sich nicht ganz sicher, ob ich jemals wieder von diesem Kontinent zurückkehren werde und hat sich gedacht, ich klemme mich mal lieber ganz eng an den ran. Besser ist es.
Aber er hat sich ja so eng an mich rangeklammert, man darf es ja gar nicht erzählen, aber es war ja teilweise so krass, dass ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, ins Bad gegangen bin, aufs stille Örtchen und der Gizmo so ausgerastet ist, dass er währenddessen auf meinen Schoß gesprungen ist. Kann man das hier erzählen?
Ja, das kann man
erzählen. Ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall krass. Gott, jetzt habe ich Bilder im Kopf ausgelöst, glaube ich. Jochen denkt sich gerade, wo geht dieser Podcast hin?
Der Gizmo als Klorollenspender.
Oh, ist ja auch süß, ne?
Aber jetzt haben wir so ein bisschen über der Gizmo, war nicht mein erster Hund. Ne?
Genau, jetzt habe ich so viel von mir geredet und ich habe ja heute zum Jochen gesagt, heute frag ich ihn mal.
Ah ja.
Und jetzt.
Ich habe schon gesagt, ja, aber du fragst mich auch mal, ne?
Genau. Ja, aber mich würde jetzt wirklich jetzt interessieren, deine allererste Begegnung mit einem Hund.
Also wirklich die allererste.
Die allererste, an die ich mich erinnern kann, da war ich so 3 Jahre alt.
Und das weißt du.
Ja, es war der Hund von meinen Großeltern. Es war so ein Airedale Terrier, die Chica. Und
Chica, deine Großeltern waren ja schon richtig international.
International waren die schon. Die waren schon voll so Latinos, weißt du? Ja. Ich schau doch auch aus, so ein halber Latino, ne?
Ja, ja, voll.
Auf jeden Fall. Und die Chica war so ein Airedale Terrier Mädchen. Die war, glaube ich, 8 Jahre alt. Und die hat mich so richtig, es war so ein Nanny-Dog, die hat mich also immer beaufsichtigt, die ist im Garten und immer, egal wo ich war, ist die immer hinter mir hergetrabt. Und
hast du noch eine Emotion, die du da als Dreijähriger gefühlt hast? Ja, weißt du das noch?
Ich weiß immer, dass ich quasi so gerade so mit meinem Arm so über ihren Rücken, so Hals fassen konnte, sie so umarmen konnte und dieses Fell immer so kurz und lockig und so ein bisschen struppig war.
Okay.
Und daran kann ich mich halt noch total erinnern.
Und waren das die Eltern von deiner Mutter oder von
deinem Vater? Ja, die Eltern von meiner Mama waren das.
Ah, die ganz coolen aus der Gastro.
Genau, die waren wirklich cool und der Hund war auch.
Weil ein Airedale Terrier war ja früher mega schick, oder?
Airedale Terrier ist, glaube ich, echt so ein Hund, der muss so in den 50s oder so, war das wahrscheinlich so ein mega schicker Modehund. Mhm. Aber es ist ja ein Jagdhund letztendlich auch, ne? Also, und wenn man den so als Familienhund hält, aber
die hatten, wir haben ja Freundin in Cuxhaven, die jetzt einen hat. Fällt mir gerade ein, das muss sich ja unheimlich triggern.
Ja, hat mich auch total getriggert. Also ich hab mich sofort zu dem hingezogen gefühlt. Herr Lehmann heißt der, ne?
Ja, Herr Lehmann, auch ein cooler Name. Also, aber die Chica, jetzt nochmal zur Chica zurück. Die war so dein Nanny-Dog.
Das war der Nanny-Dog.
Das heißt, die hatte ich nie angeknurrt, nie mal gebissen.
Hohe Frustrationsschwelle, also wirklich sehr geduldig, ja. Guter Hund, sehr wachsam.
Und warst du oft grenzüberschreitend?
Bestimmt.
Weißt du nicht
mehr. Naja, wenn ich gerade gesagt habe, ich habe meinen Arm immer um sie gelegt, das war bestimmt mega grenzüberschreitend für so einen Hund. Ja,
ich stelle mir dich vor, so mit deinem heutigen Kopf und einer kleinen Windel an und wie du immer so übergriffig.
Es gibt ein Foto in meinem Buch, da ist dieses Foto, da habe ich so eine Windelhose an und einen Besen.
Ja.
Und ich hatte immer einen Besen in der Hand. Ich hätte eigentlich Hausmeister werden müssen.
Ja.
Besen haben mich fasziniert, ja. Und mit dem bin ich immer rumgeschoben.
Aber das war keine Andeutung auf deine Später.
Nein, war nix. Und da bin ich dann quasi, da gibt's dieses Foto, da habe ich so einen Besen, so einen Feger in der Hand und düst da rum und da läuft sie schon immer neben mir her und beobachtet mich die ganze Zeit. Das war mein erster Hund, an den ich mich erinnern kann. Der zweite Hund, mein erster eigener Hund, war ein English Basset.
Ein English Basset. Deine Verwandtschaft, deine nähere
Eltern,
Verwandtschaft, deine Eltern waren schon
exzentrisch.
Ja,
mein Vater ausgesucht. Hallo. Wie kommst du? Also, den hat mein Vater ausgesucht und jetzt kann man von meinem Vater, man kann alles über meinen Vater sagen, außer er sei nicht exzentrisch.
Das stimmt, ich habe schon Bilder gesehen auf der war immer gekleidet.
Cool, ne?
Sehr,
ja. Also mein Vater hat der hat gesagt, also weißt du, Jochen, ich glaube,
blaue Schuhe aus Schlangenleder und so, ich glaube, das war halt,
ja. So wie Casino war der immer angezogen, wie ein Casino, ne? Und also er war echt und hat gesagt, dieser Hund, der passt bestimmt auch zu uns und der ist bestimmt toll und es war auch der Hushpuppy war ja auch in den 70ern so ein Modehund, glaube ich, wie in den 2010ern der Mops so ein Modehund war.
Echt?
Ja, und
aber es ist ja auch, also ich meine, es ist sehr spannend, dass diese Züchtungen immer so beliebt sind, ne?
Ja, ich meine, Stöberhund,
die Wirbelsäule von dem.
Ja, ewig, ne? Ewig lang. Auch ein Stöberhund, ne? Auch Jagdhund, aber wahnsinnig tollen Charakter.
Ja.
Unwahrscheinlich liebenswürdig. Ganz, ganz stur, wie der Gizmo auch, erinnert mich auch total an den Gizmo.
Echt?
Ja, ganz eigensinnig.
und hatte auch so ein ganz tiefes Bellen. Der hat immer nur so zweimal so gebellt und dann war Ruhe. Und hatte diese ewigen Schlappohren und immer wenn er gesoffen hat aus seinem Napf, hat er sich immer mit einem Fuß, ist immer auf sein Ohr gestiegen, weil das so lang war. Und immer Gott. Wenn er aufgehört hat, hat er immer so, wups, hat es immer so gezogen. Und der hat mich echt, der ist 15 Jahre alt geworden.
Okay,
krass. Habe ich schon nicht mehr zu Hause gelebt.
Wie hieß der?
Fido.
Fido.
Das war der Fido.
Der Fido.
Der Fido, der so ein geduldiger, lieber Hund war, der so unwahrscheinlich treu war und so, ja, einfach so ein Lieber, dass er sogar stumm erduldet hat, dass wir ihn Fido genannt haben, obwohl es gar kein Rüde war, sondern Hündin.
Wer kam auf die Idee?
Mein Vater. Mein Vater hat gesagt, das ist der Fido. Und hat meine Mama gesagt, ja, aber das ist eine Hündin. Sagt, ist doch egal, Fido ist ein schöner Name.
Der Fido, er muss Fido heißen. Ich spüre es.
Und so dann war's. Ja, das war der Fido. Fido. Okay. Und ich glaube, der Fido hat viele Parallelen zum Gizmo. Und obwohl ich ja nie einen Mops wollte und immer auch so ein bisschen natürlich Vorurteile hatte gegen die Rasse.
Ja, hattest du.
Ja, sehr starke sogar. Und einfach auch durch dieses Thema Qualzucht und.
Aber das war ja früher gar nicht so im Fokus, oder? War das früher schon im Fokus?
Ja, als ich den Gizmo hatte, so vor ein paar Jahren. Ja, doch, das war schon auch immer ein Thema, ne? Und ich wollte halt nie einen Mops. Und außerdem habe ich mir immer gedacht, na gut, jetzt so in der Stadt, so, das ist so Klischee, ne? Schwuler Mann mit Mops oder so, ja. Ich habe immer so den Mooshammer gesehen, wie er mit seiner Louis Vuitton Hundetasche diesen Yorkshire Terrier da durch die Welt geschleppt hat und die wahrscheinlich auch immer alle 10 Jahre ausgetauscht hat. Das war bestimmt immer ein anderer Hund. Die Daisy. Daisy 1, 2, 3.0. Da habe ich gesagt, nee, also mit so Mops und dann.
Da hast du euch beide nebeneinander, die Maximilianstraße
hochgesehen. Würde ich nie machen.
Du mit Perücke. Ja,
das würde ich nie machen.
Blonder Föhnperücke auf.
Und dann hat mich das Schicksal aber zum Gizmo gebracht, weil der Gizmo ist ein Rückgabehund. Gizmo kam auch erst mit, der war schon älter als ein halbes Jahr zu mir und er konnte bei der Züchterin nicht bleiben und ich habe das irgendwie gehört, es war so ein Notfall. Dann habe ich mir gedacht, okay gut, dann soll er herkommen und seitdem ist er da und wir haben ihn in unser Herz geschlossen und der Gizmo macht uns glücklich.
Und wie kam das jetzt genau mit dem Gizmo? Also ich meine, war für dich immer schon klar, dass du einen Hund wolltest oder wie ist das gekommen?
Ach, ich hatte ja auch mal dann eine noch. Zeit lang hatte ich mal so eine Pflegestelle für einen Tierschutzhund, das ist aber schon, das war bestimmt in den 90ern, aber ich hatte nie wirklich Zeit, mich wirklich auf einen Hund auch einzulassen. Ich glaube, um einen Hund auch in sein Leben zu lassen, also es war so mein Anspruch, ne, möchte ich auch Zeit für den haben, möchte ich auch Zeit mit ihm verbringen, ich möchte nicht unter der Woche weggeben müssen oder viel in so eine Hundepension oder immer zu Freunden oder so und ich habe viel gearbeitet und bin ja auch eigentlich immer viel unterwegs gewesen. Und damals hatte ich einfach die Nerven dann auch nicht, ne? Also ich hatte einfach auch so dieses Gefühl, ich glaube, das tut dem Hund auch nicht gut, wenn ich mir jetzt einen Hund hole, obwohl ich mich vielleicht nach einem Hund sehne und dann aber die Zeit nicht dafür habe. Wie war das eigentlich bei dir? Was war dein erster Hund?
Na, mein erster Hund, also ich weiß noch, meine allererste, mich hat schon immer extrem zu Hunden hingezogen. Ich kann gar nicht beschreiben, warum. Ich weiß noch, meine Schwester, mein Vater ist selbstständig, meine Schwester hat irgendwann mal auf einer Messe ausgeholfen. Und dann durfte sie sich auf einem Messestand einen Porzellanhund aussuchen. Und der lag in einem Körbchen zusammengekauert. Und ich schwöre dir, ich war bestimmt 5 Jahre lang so neidisch auf diesen kleinen Porzellanhund in diesem Körbchen, dass ich jedes Mal an sie rangebenzt habe, dass ich den gerne hätte.
Da warst du 17.
Nein, aber da haben mich Hunde schon getriggert.
Klein, ne?
5 oder 6, ich weiß es nicht. Und es hat mich so getriggert, dieser Hund in diesem kleinen Körbchen. Ich weiß heute noch, wie der aussieht. Ich habe den immer in ihrer Vitrine angeschaut, die hat so eine Vitrine, wo der drin war. Ich habe mir gedacht, ich will den auch. Und dann haben meine Eltern mir so einen mickrigen, winzigen, kleinen Hund geschenkt. So, der von meiner Schwester war so 30 Zentimeter groß. Und den ich hatte, war so 5 Zentimeter.
Das ist aber
groß,
nicht dieser, dieser Porzellanschäferhund, der bei euch
im Keller steht. Nee, der ist von meiner Oma. So richtig. Ja, der sieht richtig schon echt krass aus.
Schäferhund.
Ja, das
schon echt.
Aber das ist so diese erste Geschichte, die ich mit Hunden, da hat mich das schon unheimlich getriggert. Und dann hatte meine Oma einen Hund namens Trixie und, oh, wie englisch ich das ausspreche, Trixie. Aber er hieß eigentlich nur Trixie.
Trixie.
Ein Dackel. Dieser Dackel, ich wollte dann immer bei meiner Oma schlafen, um bei diesem Dackel zu sein. Dieser Dackel war so maßlos überfüttert. Der konnte nachher, meine Oma hat ihm immer gekocht, jeden Tag. Es gab immer Schnitzel, es gab immer wirklich, ne? Der hat nichts Normales mehr gegessen. Und er war dann nachher so fett, dass er nicht mehr auf die Couch springen konnte, weil sie den Arsch immer wieder runtergezogen hat.
Die Oma Else.
Die Oma Else, genau. Das ist so, und dann habe ich immer bei der, und dem habe ich Treppensteigen beigebracht, was der Graus meiner Oma war, weil sie wollte nie, dass dieser Hund Treppen steigen kann, weil sie froh war, wenn der da einfach unten bleiben musste und nicht alleine hoch und runter.
Mit seinem opulenten Körperumfang, sagen wir mal.
War jetzt auch nicht so gesund für einen Dackel.
Warst du quasi Fitnesstrainer für ihn und hast ihn auf den Stairmaster gestellt?
Ja, so ungefähr. Naja, aber da war sie halt nicht so begeistert. Oh nein. Aber der konnte dann Treppen steigen. Gut. Und den habe ich immer bei mir im Bett schlafen lassen. Das habe ich geliebt. Wenn ich bei meiner Oma geschlafen habe, habe ich den immer unter die Decke genommen, in meine Bauchkuhle gelegt. Und es war das Schönste. Und ich muss es zugeben, ich habe sogar diesen Hundegeruch unter meiner Decke geliebt. Der hat immer so gemütlich gerochen. Das war so schön.
So nach warmem Brot.
Ja, so ungefähr. Aber er war gepflegt. Ich glaube, meine Oma ist nie viel Gassi mit dem gegangen. Also
so viel. Er war wohl genährt.
Er war gepflegt. Und, und dann... Meine Tante hatte immer zum Aufpassen einen Golden Retriever, der hat mich auch, da habe ich dann auch immer geschlafen und bin immer mit der Gassi gegangen am Deich morgens, das war wunderschön. Das habe ich auch geliebt und dann hatte unsere Nachbarin zwei Hunde und dann, da bin ich auch immer mit der Gassi gegangen, die hatte einen American Staffordshire und einen Riesenschnauzer und dann hatte ich das Glück, dass meine Mutter eines Morgens, ich habe immer gedacht, schon als Kind, immer wenn es im Radio hieß, heute ist Sternschnuppennacht, ja, dann habe ich gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss wach bleiben, um eine Sternschnuppe zu sehen, um mir dann einen Hund zu wünschen. Ich habe natürlich nie es geschafft, wach zu bleiben, sondern bin als Kind immer eingeschlafen, aber es war mein größter, sehnlichster
Wunsch. Deshalb hat es auch nicht geklappt wahrscheinlich.
Naja, es hat ja dann geklappt.
Später.
Als ich 12 oder 13 war, ist meine Mutter morgens zur Arbeit gefahren und dann hat sie meinen Vater angerufen und hat gesagt, er saß heute ein Hund an der Straße, aber sag's nicht Matthias, weil dann will der den unbedingt haben.
Wie, mein der Vater, saß an der Straße?
Der saß an der Straße, haben sie gesagt, ausgesetzt.
Ach, ausgesetzt? Oder? War der dann angeleint?
Nee,
oder?
Der ist da dann rumgelaufen. Aber meine Mutter meinte, er saß da erst noch, als sie lang gefahren ist. Und dann haben wir ihn, hat mein Vater es mir aber gesagt, ich glaube, mein Vater wollte schon immer auch einen Hund haben, insgeheim. Der liebt Hunde halt,
der
auch.
Der mag ja auch Gizmo und die Khaleesi total.
Und dann sind wir hingefahren und der war noch da. Und dann haben wir ihn zum Tierheim gebracht. Dann kam er in die Zeitung und wir haben gesagt, wir sind die Pflegestelle so lange. Und dann ist er bei uns ins Wohnzimmer reingerannt, hat an die Couch gepisst und dann wusste ich schon, okay, der bleibt.
Und hast du nicht immer Angst gehabt, dass sich jemand melden könnte und ihn wieder abzuholen?
Ja, hatte ich schon zwischendurch Angst, aber es hat sich zum Glück keiner
gemeldet. Hast du das Telefon ausgesteckt in der Zeit?
So schlau war ich dann. Nein, aber das Faszinierende war eigentlich, dass ich mit diesem Hund so eng zusammengewachsen bin. Jackie hieß er, er war Jack Russell. Es musste schnell ein Name her. Er war halt plötzlich da. So kreativ war ich auch nicht. Dir wäre bestimmt was Kreativeres eingefallen.
Mein Vater, nicht. Genau. Der war der Kreative.
Und der war dann da. Und der hat mich, ich muss da sagen, ich war immer ein sehr introvertiertes Kind und war sehr bei mir so, war schüchtern und zurückhaltend. Und ich war ja so 12 oder 13, als er dann Jackie zu uns kam. Und ich würde sagen, ich wäre heute ohne diesen Hund nicht der, der ich bin. Der Hund hat, ich meine, ich war schon immer super offen und konnte gut mit Menschen, aber trotzdem war ich sehr schüchtern. Und dieser Hund hat mich total rausgeholt aus dem All. Ne? Also ich war plötzlich, ich habe den überall mit hingenommen, egal ob ich bei Freunden war, egal wo ich... Ich war eigentlich nur noch mit diesem Hund anzutreffen. Und meine Eltern haben immer gesagt, du kriegst keinen Hund dann am Anfang, wie alle Eltern sagen. Du gehst dann immer einmal, zweimal Gassi, ein halbes Jahr und dann gehst du nicht mehr. Aber so war das gar nicht. Ich war jeden Tag mit diesem Hund über Stock und über Stein. Manchmal war ich 3, 4, 5 Stunden Gassi mit dem. Ich weiß noch, ich bin einmal mit einer Frau, die war wildfremd, bin ich stundenlang, habe ich ihr den ganzen Ort bei uns gezeigt.
Und Jackie war dabei.
Und Jackie war dabei.
Das ist auch ein gutes Gefühl. Ich erinnere mich, beim Fido war das ja auch so. Wir haben ja auch auf dem Dorf gewohnt und relativ am Ortsrand. Da waren dann gleich ganz große Felder, so Weizenfelder. Und am Ende war es ein Wald. Und das war immer so unser Revier, wo wir mal losgezogen sind. Und den Fido habe ich einfach immer mitgenommen. Und der ist da immer mitgedüst. Und der hat sich dann immer in die Kornfelder gestellt. Da hat man den nicht mehr gesehen, war der verschwunden. Und hat er immer irgendwelche Mäuse gesucht oder so. Und ich musste den immer suchen. Da bin ich da stundenlang rumgedüst und habe immer gerufen, Fido, Fido. Und der Fido ist immer abgedüst, ne, und war immer weg. Und ich war so glücklich, als ich den immer wieder gefunden hatte und als er wieder ankam. Und ich habe ihn eigentlich immer die ganze Zeit auch bei mir gehabt. Also wir waren immer zusammen unterwegs. Und ich habe mich dadurch auch nie so alleine gefühlt. Ich bin ja ein Einzelkind auch. Ne? Ich habe ja nicht mal Stimmt. Geschwister gehabt. Ja. Und es war für mich auch wirklich wie so ein Geschwisterersatz. Es hat sich total gut angefühlt.
Na, ich glaube,
am Anfang habe ich sogar in seinem Körbchen mitgeschlafen.
Ja.
Wie schön.
Zwischendurch. Ich hab Jackie auch immer mit ins Bett genommen und irgendwann kam ich aber in die Pubertät und er hat immer so schön in meiner Bauchkuhle geschlafen. Ich brauche ja heute noch immer ein Kissen an meiner Bauchkuhle oder irgendwas. Ich
schlaf doch immer an deiner Bauchkuhle.
Oder du schläfst in meiner Bauchkuhle. Aber irgendwas brauche ich da und ich glaube, das ist durch den Hund entstanden. Und irgendwann habe ich aber, der Jackie war nicht immer so gut berechenbar, muss ich sagen. Irgendwann habe ich gedacht, Gott, wenn der unter meiner Bettdecke schläft und der nachts plötzlich irgendwas in seinem Kopf durchbrennt und er mich beißt, ich will jetzt nicht sagen wo,
ja,
dann habe ich gedacht, bin ich danach ja leicht.
Ja, wie der Prinz Ferdinand, der hat ja auch mal hier von der, wie hieß der, von der Zsa Zsa Gabor, dieser amerikanische Prinz da. Und der ist dann, doch auch mal von dem Hund dann in die Klöten gebissen worden.
Oh Gott, nicht dein Ernst.
Das gibt's tatsächlich.
Ehrlich?
Es gibt bestimmt schwere Verletzungen, die durch Hunde.
Also in der Pubertät habe ich jedenfalls dann darüber nachgedacht und dann durfte er nicht mehr im Schlafzimmer schlafen. Aber ich werde nie vergessen, dass dieser Hund, meine Mutter hat ihn jeden Abend zugedeckt. Es war so süß. Er hat es halt einfach geliebt, unter der Decke zu schlafen. Ich wünschte, Khaleesi wird es auch lieben, aber die hasst halt es nicht. Aber auf jeden Fall hat er immer unter der Decke geschlafen, als er es dann nicht mehr durfte. Ich werde es nie vergessen. Jeden Morgen, wenn ich wach geworden bin und ich weiß nicht, wie er es gespürt hat. Ich hab's draußen trippeln hören, dann hat der seine Nase an die Türschwelle unten.
Du hast das Atmen gehört.
Und dann hat er ganz doll Luft eingezogen und wahrscheinlich gerochen, ob ich wach bin.
Ja.
Wahrscheinlich, ob ich meinen Mund geöffnet habe, der Mundgeruch vorbei. Aber es war ganz krass und das hat auch so eine tiefe Verbundenheit schon geschafft.
Und Hunde stehen ja auf Mundgeruch. Der Gizmo liebt es ja auch morgens, ne? Ich glaube, das
ich liebe
so
Hunde Mundgeruch ja auch.
Nee, ich
das
nicht.
Ist so pervers, ne? Aber ich finde, Hunde riechen so natürlich und so rein, was ich hier heute alles erzähle. Ich bin ein bisschen schockiert. Naja,
es sei denn, wenn der Zahnstein muss schon weg sein, damit sie natürlich und rein riechen. Ich glaube, Matthias, jetzt fantasierst du so ein bisschen.
Nee, aber der Gizmo, ich finde, Khaleesi hat überhaupt keinen schlimmen Mundgeruch.
Aber nee.
Aber der Gizmo,
ja. Aber der Gizmo liebt ja auch immer zu riechen, wenn man gähnt oder wenn man morgens aufsteht, steht der ja immer vor einem im Bett, ne? Und riecht einen immer so an, ja.
Dann niest er immer. Das ist schrecklich. Wir erzählen heute die ekligsten Sachen.
Ich denke mir immer so, der Gizmo, wenn ich den anhauche morgens, also was ich ja sonst mit niemandem machen würde, mache ich ihm ein richtiges Geschenk. Ja. Weil dann, das ist für ihn wahrscheinlich das Allerschönste auf der Welt. Einmal so diesen morgendlichen Frühatem sich einzuinhalieren.
Ich kann gerade nicht glauben, wie viele Leute das alles hören werden, was wir hier erzählen.
Und dann wie so ein Massenspektrometer zu analysieren. Ich habe dann immer Angst, ob er erkennt, bin ich krank, ist eine Grippe im Anmarsch, was ist los?
Was hat er gestern gegessen? Wahrscheinlich eher.
So halt, aber das lieben Hunde.
Ja,
umgedreht ja auch. Ne?
Ich denke dann halt immer, naja, die riechen sich ja auch gegenseitig am Po, um Sachen zu analysieren.
Ich glaube, dass das für ihn nochmal so was ganz Besonderes ist, wenn er da so nochmal olfaktorisch
quasi. Ich finde es schön, wie viel du da rein interpretierst, ja, so, dass also, dein Hund deinen morgendlichen
Mundgeruch riecht. Olfaktorisch nochmal da eine Verbindung aufbauen kann zu einem. Naja, das macht er auch auf jeden Fall glücklich. Ne?
Ja, das macht auch.
Ja, und wie war das dann mit Jackie? Wie ging das weiter?
Naja, Jackie und ich haben die Welt erkundigt. Ich glaube, der hat mir echt, ich bin dann immer morgens mit, es gab immer so eine alte Damengruppe bei uns, die bestand aus Lassie, hieß ein Collie, dann noch ein schwarzer Schäferhund, der total Balljunkie war, wo die Frau einfach nur noch, ich würde sagen, die ist 3 Meter gegangen und musste den Ball dann immer wieder schießen und der Hund hat ihm immer nur noch die, also dieser Hund war gar nicht existent, der hat eigentlich nur noch für diesen Ball gelebt, es war wirklich krass. Und eine Frau mit einem schwarzen Mischling, die mal erzählt hat, dass sie Frösche gegessen hat, das werde ich nie vergessen.
Der Mischling?
Nein, sie selber.
Die Frau.
Auf jeden Fall, die leben bestimmt alle gar nicht mehr, bin ich
die Frösche.
Ja, die auch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall jeden Morgen dann um 8 gingen die immer Gassi und ich bin mit denen mit Gassi gegangen. Das war ganz schöne Zeit für mich. Und der Jackie ist dann, als ich zum Studieren gegangen bin, bei meinen Eltern geblieben und er ist 16 geworden. Mhm. Meine Mutter hat sich um ihn gekümmert und das hat sie echt liebevoll gemacht.
Wollte ich gerade sagen.
Ne, der
Heute, als deine Mama angekommen ist bei uns, hat sie erstmal den Gizmo und die Khaleesi begrüßt und hat ihnen eine Belohnung gegeben. Ach, allerdings, nein, er hat nichts mitgebracht, sondern, so wie das sich für eine Hundetrainer-Mami gehört, ja, hat sie ganz brav nach Leckerchen gefragt bei uns zu Hause. Hat, kann ich ihnen was geben? Mhm. Und dann gab es eine Handvoll für jeden. Und es die haben sich wirklich wieder gefreut, wo ich immer so mal eins, weißt du, so gab es dann für
man
jeden
eine Handvoll. Man lernt nie aus, ne? Also nein. Mit 66 kann man auch noch lernen, wie man sich so verhält. Ja, finde ich super. Naja.
Dann hat es ja auch ewig gedauert, bis du dann wieder zum neuen Hund gekommen bist.
Stimmt, neuer Hund.
Erst eigentlich bei uns, ne?
Ja, es hat mich immer beschäftigt die ganze Zeit. Und auf jeden Fall hat dann unsere Beziehung ja ziemlich reingehauen, würde ich sagen. Und uns war, Mama, ich muss es ansprechen, aber dein Glas wird gleich umfallen. Entschuldigt, aber meine Mutter sitzt
auf der Couch
und die Khaleesi ist schwer schwanzwedelnd.
Hat den Propeller eingeschaltet und räumt mal gleich den Wohnzimmertisch wie immer.
Genau. Ja, jetzt war ich raus.
Da sind auch alle Hunde gleich.
Da sind alle Hunde gleich. Also auf jeden Fall ich bin so kontrollsüchtig, dass ich das jetzt gar nicht aushalte. Jetzt kann ich die ganze Zeit.
Leicht ablenkbar.
Ja, leicht ablenkbar. Es war so, dass wir uns dann gut verstanden haben, Alter.
Ach Gott.
Und wir so nach 3 Monaten entschieden haben,
nach 3 Monaten?
Wir bleiben jetzt zusammen.
Ach so, ja,
wohnen.
Das, ach so, ja, dachte, ja, wir entscheiden uns für einen zweiten
Hund. Nein, aber wir bleiben zusammen wohnen.
Ja.
Und dann war ja ziemlich klar, dass wir auch.
Komm, du hast mich gefragt, als ich weggefahren bin, hast du gesagt, ich habe dich gefragt, ob du nicht auf. Nee, du hast mich gefragt, was ich mit dem Gizmo mache, wenn ich jetzt 3 Wochen weg bin. Da habe ich gesagt, ich gebe den Gizmo zu einer Bekannten von mir, die seit er klein ist oder seit ich ihn habe, immer auf ihn aufpasst, wenn ich mal im Urlaub bin oder weg bin. Mhm. Und dann hast du ganz traurig mich angeschaut und hast gesagt, also was ist? Also ja, also könnte ich nicht auf den Gizmo aufpassen? Ich sagte, ja klar, kannst du auf den Gizmo aufpassen, ich kann den Gizmo auch geben. Und dann hast du mich angeschaut und hast gesagt, ja, aber würde dir das was ausmachen, wenn ich
da. Nein, wir möchten das nicht weiter erzählen, sonst wäre ich wirklich wie ein Besetzer deiner Wohnung.
Würde es dir was ausmachen, wenn ich den Gizmo bei dir zu Hause
mit ihm auf der Straße wohne für 2 Wochen?
Würde.
Mit ihm auf der Straße
lebe. Das ist toll, weil du gesagt hast, dann würde sich der Gizmo, und es ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ich meine, wenn man sich das heute mal überlegt, dann würde sich der Gizmo nicht so fremd fühlen bei mir zu Hause und
aber
ich würde mich bei deiner Wohnung nicht so einsam fühlen.
Ja, aber wolltest du den Gizmo einer Freundin geben oder deinem Ex-Freund? Ich glaube, deinem Ex-Freund. Meiner
Freundin wollte ich den geben.
Ich glaube, deinem Ex-Freund.
Ach, dann war das nur ein
da war ich von so
jetzt
bisschen. Was.
Jetzt wird es aufgeklärt. Naja, aber um das Thema zu Ende zu bringen, ich fand es ein mega schönes Angebot von dir und es hat mir total gut getan, weil ich irgendwie gemerkt habe, ja, das finde ich irgendwie toll und ich fühle mich damit total wohl. Und seitdem waren wir, als ich dann zurückgekommen bin, waren wir eigentlich auch nie mehr getrennt. Ne?
Nee.
Deine Wohnung haben wir noch ein Jahr so just for fun.
Nee, war ja nicht just for fun. War noch der Sicherheitsanker.
War der Sicherheitsanker, falls
du dich doch noch als bösartiger, überengagierter Prominenter herausstellst.
Genau. Was ich zum Glück nicht gemacht habe.
Das wusste man ja
nicht. Es ist ja ein Hunde-Podcast und kein Promi-Podcast heute.
Nein, aber warte, und dann war ja
wichtig. Schnell weiter erzählen.
Aber wir müssen noch von der Khaleesi erzählen.
Ja, wie kam es dann zur Khaleesi?
Also die Khaleesi, nach einem Jahr, glaube ich, haben wir gesagt. Genau, so, jetzt
Wäre
ja auch schön, mal einen Hund zusammen groß zu ziehen.
Mhm. Einfach so ein Projekt letztendlich auch zu haben, wo wir für uns quasi noch sowas haben, wo wir gemeinsam auch so ein bisschen Verantwortung übernehmen können.
Wobei und ich schon schwierig finde, ein Hund ein Projekt
zu machen. Ja, aber es war ja irgendwie so eine Aufgabe.
Naja, ich finde auch nicht eine Aufgabe.
Und Familienzuwachs.
Ja, das finde ich viel wichtiger. Schöner, ich glaube, dass wir natürlich als schwules Paar, man muss es ja mal so sagen, uns ist natürlich der Kinderwunsch jetzt nicht so einfach in die Wiege gelegt worden. Ne? Und ich glaube, dass das...
Der Wunsch schon, aber die Möglichkeit
nicht. Der Wunsch, genau,
nicht.
Ja, Entschuldigung. Ja, stimmt. Die Möglichkeit nicht so in die Wiege gelegt ist. Und ich muss sagen, für mich war das mit dir eine unheimlich tolle, wunderschöne Erfahrung, diesen Hund großzuziehen. Und ich weiß noch, wie wir zum Züchter gegangen sind. Ich habe dich ja gequält, dass wir immer wieder hinfahren, immer wieder. Ne? Also, weil es natürlich auch so toll war mit diesem sozialen Projekt da, mit den Pflegekindern, die dort waren und das einen unheimlich berührt hat und wir dann natürlich.
Das muss ich ganz kurz vielleicht noch erzählen, weil das ist wirklich ein schönes Projekt. Du hast eine Kollegin von dir, ist auch eine Sozialpädagogin, die mit ihrem Mann zusammen Pflegekinder betreut auf einem so einem kleinen Bauernhof. Ne? Und im Rahmen dieser Betreuung und Therapie dort ganz viele Hunde hat und auch Hunde dort züchtet.
Ja.
Labrador.
Und jedes Mal weiß noch, wie wir Stockbrot mit allen gemacht haben und die Hunde da rumgelaufen. Das hat mich halt unheimlich berührt.
Auch so wunderschön zu sehen, wie diese Kinder, die, und das kann ich ja, glaube ich, auch sagen, aus Familien gekommen sind, wo sie ganz oft eben auch Missbrauch ausgesetzt waren und dort quasi geschützt aufwachsen konnten bei ihren Pflegefamilien oder bei ihrer Pflegefamilie, dass die natürlich auch wie so ein Panzer um sich herum gehabt haben. Und dieses Zusammenleben mit den Hunden dort, das Sehen, wie diese kleinen Welpen heranwachsen, die mit groß zu ziehen, da Verantwortung zu übernehmen, das hat diesen Panzer eigentlich bei allen immer gesprengt. Ne?
Ja,
und sind dadurch wieder zugänglicher geworden, weich geworden, konnten Gefühle wieder zulassen. Es war richtig therapeutisch und das hat uns beide so beeindruckt und es hat uns so fasziniert, dass wir gesagt haben, wir unterstützen das und wir wollen da von Anfang an mit dabei sein und holen uns da einen Hund.
Es war halt auch unheimlich, also
intensiv war das,
ne? Es war eine intensive Zeit, wir waren ja jede Woche dort und es war einfach.
Und die Kalisi ist schon nach vier Wochen alt, wenn wir gekommen sind, haben sie schon angepurzelt, hatte schon unsere Stimme erkannt und war schon so ein bisschen auf uns fixiert.
Das, was ich ja nie vergessen werde, ist, wie ich sie abgeholt habe und im Endeffekt habe ich ja so ein schlecht, also ich musste ja weinen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich sie von ihren Eltern wegnehme und von allem, was sie bis dahin kannte. Das hat mich so berührt. Ja. Ich war so traurig in dem Moment. Eigentlich habe mich natürlich gefreut, aber andererseits, ich war so bei ihr in dem Moment und habe gedacht, Gott, ich hole die da jetzt aus allem raus, was sie kennt. Und
ich war nur so fasziniert, weil ich immer gemerkt habe, dass natürlich die Kalisi unser Hund ist, so wie der Gizmo ja auch unser Hund ist, aber der Gizmo war halt sozusagen der Ersthund hier.
Ist und
er
ganz war quasi, anders zu dir.
Der Gizmo ist halt so auf mich fixiert und ja, vielleicht kennt ihr das ja bestimmt auch mit euren Hunden, wenn ihr mehrere Hunde habt oder wie das bei euch in der Familie ist oder auch als Paar. Die Kalisi ist natürlich viel stärker auch auf dich fixiert, weil wir wollten das ja auch. Ich fand es ja irgendwie ganz wichtig, dass das auch so ein bisschen dadurch, dass du sie ja auch die ersten Wochen hier wirklich rund um die Uhr betreut hast und dir Zeit genommen hast und schon diese Fahrt von dort zu uns nach Hause, wie sie mit dir da auf der Rückbank gesessen ist und wie ihr da verbunden wart, schon so vom ersten Moment auch, ne, immer wieder diese ganz starke Verbindung. Und das zieht sich ja bis heute auch durch und ich finde es auch wahnsinnig schön zu sehen, dass wir mit den Hunden eine Familie sind und dass beide Hunde zu uns einen ganz starken Bezug haben, aber dass trotzdem die Kalisi bei dir viel mehr verankert ist. Weil schau mal,
wenn ich spüre das ja gar nicht. Ich sehe das total. Also ich spüre, dass sie mit mir sehr verankert ist, aber ich spüre nicht, dass sie dich anders behandelt als mich. Beim Gizmo spüre ich das ganz klar, weil da merke ich, ich komme nach Hause und er guckt mich an, sagt kurz Hallo und dann stürmt er an mir vorbei und guckt, ob du noch kommst. Also das ist, wenn ich Glück habe, sagt er mir Hallo.
Mhm. Also die Kalisi zum Beispiel, gut, die begrüßt uns immer beide total irre, ja, was auch schön ist, aber da gibt's zum Beispiel den Unterschied, wenn wir mit beiden Hunden unterwegs sind und wir trennen uns in der Stadt und ich lasse beide Hunde bei dir, dann schaut die Kalisi mir schon auch nach und will erst nicht mitgehen und wartet, ist sie schon erstmal irritiert. Wie ist es beim Gizmo?
Wie?
Wenn ich weggehe und der Gizmo ist bei dir, dann will er auch erstmal nicht
gehen. Ja, der guckt halt immer, wo du bist die ganze Zeit. Aber er wäre jetzt nicht so stur wie die Kalisi und wird nicht weiter.
Aber wenn wir beide, der Gizmo und ich, zusammen sind und du gehst weg, ist dem Gizmo eigentlich egal. Ist der Gizmo so. Aber was ich total krass finde, und das macht der Gizmo gar nicht, wenn ich mit der Kalisi alleine unterwegs bin, hält die immer die ganze Zeit unbewusst oder ihr Unterbewusstsein Ausschau nach Bewegungsmustern, die sie an dich erinnern.
Das guckt
immer,
nicht,
ob sie irgendwo dich erkennt. Und wenn da jemand kommt, der so ein bisschen so angezogen ist wie du, der so schemenhaft aussieht wie du, der vielleicht so einen ähnlichen Gang hat, wird sie total wachsam, stellt die Ohren auf und ist total am Schauen und angespannt. Das macht die ganz oft. Das heißt, die ist immer unterbewusst am Suchen. Wo bist du? Kommst du? Wo könnt sie dich entdecken? Und das ist schon eine ganz krasse Zeichen von einer ganz, ganz engen Bindung, von einer ganz starken Bindung. Ja, also könnten wir für uns beide feststellen, dass unsere Hunde uns durch all das, was wir gerade so erzählt haben, was wir so mit ihnen erleben, uns glücklich machen.
Die machen uns glücklich, aber was denkst du, zeigt dir ein Hund? Also was schätzt du so sehr an einem Leben mit einem Hund?
Was ich an unseren Hunden so schätze?
Nee, was du an einem Leben mit einem Hund schätzt? Was zeigen dir?
Dass das Hunde? Leben mit einem Hund, ich glaube, ich würde viel verantwortungsloser und vielleicht auch irgendwie ohne nicht so viel Nachdenken quasi leben, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, Hunde geben einem die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.
Aber das wollen ja ganz viele Menschen gar nicht.
Aber ich glaube, der Hund zwingt einen ja auch ein bisschen dazu in so eine Rolle. Und auch der führt einen so leicht dahin, auch selbst wenn man das bewusst vielleicht gar nicht möchte und sagt, ja, ich will keine Verantwortung übernehmen. Ich habe jetzt, aber der Hund macht es dann trotzdem in dem Moment. Man übernimmt ja für den Hund irgendwo auch Verantwortung. Der eine natürlich bewusster, der andere mehr unterbewusst. Und er macht halt einfach glücklich. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, ich fand diese Frage so, ich habe genau diese Frage, was bedeutet euch eigentlich euer Hund? Ne? Wie glücklich ist der? Das habe ich euch gestellt, also den Hörern von unserem Podcast von Holy Dog. Und ich habe ihn auf Instagram die Frage gestellt und auf Facebook und ich habe dazu bestimmt 500 Antworten bekommen. Schöne Antworten auch. Und dieser Podcast wäre nicht dieser Podcast, wenn wir nicht 5 coole Dinge gefunden hätten und es war einheitlich so, also man konnte wirklich so einen Faden dadurch erkennen, bei allen 500 oder 600 Antworten, 5 Dinge, warum Hunde uns Menschen glücklich machen. Und ein Ding war wirklich, und da musste ich auch wieder an uns denken, die Manuela hat geschrieben, ich lese es einfach mal vor. Tiefe, innige Liebe. Ich teile sogar mein Bett mit ihm, beziehungsweise teilen wir fast alles mit ihm. Unser Prinz, unser Sonnenschein, so ein liebevoller, sensibler Hund. Er sorgt dafür, dass wir jeden Tag ein Lächeln auf den Lippen haben. Das fängt morgens schon an und endet abends, wenn er wie ein Baby, in Klammer 37 Kilo, unter meine Decke schlüpft. Wir leben mit und für ihn. Also Hunde sind echte Glücksbringer. Mhm. Kann man sagen, oder?
Total. Total.
Wie bei der Khaleesi auch morgens, wenn sie sich freut, wenn sie merkt, wir sind aufgewacht, wenn der Gizmo das erste Mal ins Bett springt, ohne gefragt zu werden.
Ja.
Wie sie sich beide so schön unterscheiden, die Khaleesi vorsichtig erstmal antippt und ihre Schnauze aufs Bett legt und nach einem bestätigenden Blick fragt, ob sie darf oder nicht. Und wenn wir sagen, nö, dann akzeptiert sie das auch, aber der Gizmo einfach hupf, ja. Schon ist er da.
Aber ich finde, unsere Hunde sind beide trotzdem auch so ein bisschen Morgenmuffel, ne? Die haben morgens total. Immer noch keinen Bock, so rauszugehen.
Ja. Und vielleicht liegt es auch beim Gizmo am Alter, dass er morgens jetzt immer so trödelig ist, dass er so morgens so eher so steif ist, die Knochen.
Aber die Khaleesi ist ja auch schon nervig. Naja, aber es stimmt schon, was die Manuela sagt, ne? Hunde sind Liebe pur und
Glücksbringer.
Hunde verurteilen einen halt nicht, ne?
Glücksgefühle. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ganz
wichtig.
Ne? Die freuen sich ja auch immer so irre. Schau mal, die freuen sich ja sogar schon, wenn man nur irgendwie runtergeht, Müll in die Tonne haut, ja, und wieder hochkommt. Das ist ja so, als ob man irgendwie 4 Wochen im Urlaub war.
Bei welchen Menschen ist das schon?
Ja. Also dieses Glücksgefühl mit Hund, das ist mindestens genauso stark, glaube ich, bei uns doch auch, wenn wir wie dieses Vermissen, wenn wir sie nicht mal dabei haben. Ne? Wenn wir
ja, das ist ja ganz schlimm. Ich kann ja gar nicht mehr in Urlaub fahren oder nee. Irgendwas ohne Hund. Und ständig, wenn du davon sprichst, mal wieder wegzufahren, denke ich mir, nö.
Also wegzufliegen?
Ja, mache ich ja nicht.
Machen
will
wir
ich
ja auch nicht.
Will ich nicht und sträube ich mich total dagegen, weil ich die ganze Zeit gar nicht, ich könnte es nicht. Ich könnte nicht ohne die wegfahren.
Und Urlaub mit Hund ist ja auch cool. Ich meine, nur mal, wir nehmen sie jetzt
an. Ja, manchmal muss man sagen, guck mal, wenn wir im Sommer an See fahren, genießen wir das schon, dass wir da liegen können und nicht ständig gucken müssen.
Handtuchstress haben.
Wo sie rumrennen, wo sie hinmachen, was sie machen. Gut, die Khaleesi ist halt auch so treibauf, ne? Mhm. Aber wir genießen es dann manchmal schon. Ich glaube, in einem Urlaub wäre es auch mal schön, wenn man das mal nicht hätte. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, die eine Woche nicht zu sehen und wegzugeben.
Es geht aber wenn wir jetzt im Norden sind, Matthias, ja, dann können wir immer mit denen ins Wohnmobil steigen und irgendwie losfahren.
Ja, das ist auf jeden Fall schön.
Dann können wir nach Skandinavien.
Ja, das könnten wir machen.
Und wir können sie bei den Schwiegereltern parken. Das wirst du ja wohl übers Herz bringen.
Ja, das bringe ich wahrscheinlich übers Herz. Aber ich glaube, was ich total an Hunden schätze, ist, dass sie einen so in die Natur bringen und wieder zu seinen Urinstinkten. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist so ganz krass. Das ist was, was ich total schätze, dass ich die Jahreszeiten so extrem spüre mit Hund. Ich, in der Zeit, wo ich studiert habe, war ich nicht so viel raus, wie ich es jetzt
bin. Ohne Hund.
Mit Hund, genau. Und da habe ich einfach, die Natur nicht so gespürt, die Jahreszeit nicht so gespürt. Ich habe das Laub nicht so grün werden sehen im Frühjahr. Ich habe die Blumen nicht so blühen sehen, sondern man ist einfach viel mehr so in seiner Wohnung und mit anderen scheiß Konsumgütern und weiß ich nicht, was alles beschäftigt. Und mit Hund ist man wieder so verbunden mit der Natur. Und wenn die Khaleesi mir in die Augen schaut zum Beispiel und ich spreche mit ihr über meinen Blickkontakt, das tue ich wirklich in dem Moment, ne? Mhm. Ich spreche mit ihr, ich kommuniziere in dem Moment mit ihr, dann gibt mir das auch ein unheimliches Urgefühl. Verstehst du, was ich meine? Und das gibt mir total Glück.
Das Schöne ist ja, dass Hunde ja Talent besitzen und jeder Hund hat ein anderes Talent. Und dass wir Menschen dadurch die Möglichkeit haben, diesen Weg, den uns die Hunde zeigen, durch dieses Talent, das sie haben, dadurch glücklicher zu werden. Mhm. Also zum Beispiel, guck mal hier, Caro Flora schreibt, oh, was für eine Frage. Unser Hund gehört zur Familie, wir sind halt fast immer zusammen und mit ihr habe ich, und das fand ich ganz cool, meinen Coach, der mich raustreibt bei jedem Wetter. Mhm. Und die innigen Momente sind die, die einen Kraft geben und sie ist halt ein goldener Herzhund und einfach unsere Upi, einfach einzigartig. Ja, mhm. Also Hunde zeigen uns einen Weg zum Glücklichwerden, indem wir die Möglichkeit haben, uns einfach auf ihre Talente einzulassen.
Total. Und die Khaleesi klettert gerade an mir hoch und Schwanz wedelt, haut fast alle Kabel
um. Hat ihre komische Stoffmaus im Maul, der sich schon die Nase abgebissen hat. Sie ist echt übel.
Und ich konnte deswegen jetzt gerade gar nicht richtig zuhören.
Ganz nein? Schlimm. Nein. Was ist los mit dir?
Ja, weil die Khaleesi.
Na, ich finde es halt so schön, guck mal, dass wir quasi die Möglichkeit haben, diese Talente, die unser Hund hat, wenn wir die entdeckt haben. Mhm. Wenn wir so ein bisschen sensibel dafür gemacht haben. Mhm. Das kann ja ein Hund sein, der wahnsinnig gerne Nasenarbeit macht. Immer so wie in dem Podcast, unserem letzten Podcast, den wir gemacht haben, zum Thema Trailen, ja? Ja. Dass wir da plötzlich raus können in die Natur, ja. Mhm. Oder wenn wir einen Hund haben, der eben besonders, ja, sag ich mal, empathisch ist und mit dem ich vielleicht eine Ausbildung mache als Therapiehund zum Beispiel, ne, und dadurch wieder in Kontakt komme. Oder dass ich einfach schaue, was kann mein Hund besonders gut, wo ist der besonders gut drin? Der macht mir so eine neue Türe auf. Das ist eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, auch für mich glücklich zu werden. Also das ist ja so ein Add-on, das man noch hat. Nicht nur der Hund selber, sondern auch dieses Ding, das man hat als Add-on, was da noch so dazukommt. Wir müssen schon lachen, jetzt klingelt es hier.
Ich muss wirklich lachen,
also
ist
gerade
voll katastrophal.
Aber es ist halt, wenn man einen Podcast zu Hause macht, es ist halt immer so irgendwas los.
Jetzt klingelt dieses Handy ständig.
Also auch das ist, und man könnte man eigentlich sagen, und man muss ja auch, also man muss ja mit dem Hund auch dreimal raus am Tag, ne? Ja. Im Grunde ist der Hund ja auch der perfekte Personal Trainer.
Die ist der perfekte Personal Trainer.
Du gehst joggen mit der Khaleesi
immer joggen. Alleine würde ich, glaube ich, niemals so joggen gehen. Hätte ich nie Bock drauf. Das liebe ich mit ihr sogar. Und sie kommt dann immer zu mir. Und dann bin ich abgelenkt. Dann laufe ich mal wieder 500 Meter, während sie neben mir hertrappelt und mich immer an mir hochschaut und mit mir spielen will. Und das macht unheimlich viel Spaß.
Also könnten wir sagen, der zweite Grund, warum Hunde uns glücklich machen, weil Hunde die perfekten Personal Trainer sind.
Ja, könnte man schon sagen.
Die Ruth hat auch eine ganz tolle Antwort gepostet auf die Frage, warum ihr Hund sie glücklich macht. Sie hat geschrieben, unser Charlie ist mittlerweile ein Familienmitglied. Wir möchten ihn nicht mehr missen. Besonders für meine sehr kranke Tochter ist er Balsam für die Seele.
Toll.
Warum tun Hunde kranken Menschen oder generell Menschen eigentlich so gut?
Ich glaube, weil sie nicht so urteilen wie wir, ne? Also ich glaube, man ist bei einem Hund total frei und man ist bei einem Hund, der schaut nicht, bist du krank, bist du reich, bist du arm. Der ist einfach nur, der urteilt nicht über dich, der ist einfach nur da. Und ich
glaube, selbst wenn man krank ist und Trost bekommt von Familienangehörigen oder vom Besuch oder keine Ahnung, ja, schwingt ja vielleicht oft ganz oft auch so dieses Ding mit bei einem, dass man nur Mitleid bekommt, ne? Und dass es vielleicht gar nicht verstanden werden kann, ne? Und dass jeder, der dann zu einem kommt, sagt, ja, und hoffentlich geht's dir bald besser und so, dass das irgendwie vielleicht nicht echt sein könnte, oder dass es einfach nur, ja, auch nicht ernst gemeint ist, dass das Verständnis gar nicht da ist. Und Menschen, die mit Therapiehunden zusammenkommen, die krank sind, die haben dann wahrscheinlich eben dieses Gefühl nicht, sondern die spüren einfach, dass ein Hund da wirklich ganz wertfrei ist und dass der einfach nur für sie da ist, auch nur in diesem Moment.
Du hast ja auch Hunde, ich bin ja Sozialpädagoge und betreue Menschen, denen es psychisch nicht so gut geht.
Khaleesi oft dabei.
Und da habe ich die Khaleesi oft dabei und die hat zu manchen Klienten echt so eine krasse innige Beziehung. Ich habe zum Beispiel durch einen Klienten der Khaleesi beigebracht, Treppen zu steigen, weil die wollte erst am Anfang nicht auch die Treppen. Und erst als der vorausgegangen ist, ist sie dem hinterhergelatscht, weil sie den so unheimlich liebt und so unheimlich Beziehung zu dem hat.
Ich glaube, sie hat durch diesen Klienten gelernt, Treppen zu steigen.
Und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich irgendwann mal den Job wechseln sollte, dann glaube ich, dass es für ganz viele Klienten auch ganz schlimm sein könnte, gar nicht, dass ich weg bin, sondern dass die Khaleesi dann nicht mehr da ist. Das, glaube ich, ist für viele, wäre das schwer.
Es gibt auch eine Studie übrigens zu diesem Thema Therapiehunde. Und zwar hat man da rausgefunden, dass sogar selbst wenn man nur einmal Kontakt mit einem Hund gehabt hat, dass es schon einen deutlich messbaren Effekt auf die Psyche hat, also dass man da schon glücklicher wird, wenn man nur einmal Kontakt gehabt hat. Und die Untersuchung hat wie immer die University of British Columbia gemacht in Vancouver und die haben sich ja wirklich spezialisiert auf Soziobiologie und Untersuchungen, was gerade Hund und Mensch angeht. Und die haben diesen Effekt, den Therapiehunde auf Studenten haben mal untersucht. Und in den USA gibt es ja viele Unis, die so Programme anbieten für gestresste Studenten, wo sie mal mit Hunden kuscheln können. Das sind Therapiehunde und da hatte schon eine Sitzung mit den Hunden Erfolg in Miami zum Beispiel. Da können Teilnehmer bei so Therapiestunden, da ist eine Trainerin immer dabei und so mit den Hunden spielen, können mit denen reden, können die streicheln, einfach so ein bisschen runterfahren. Und diese Studenten, die haben berichtet, so haben die auf dieser Seite, auf der Webseite dieses Programms geschrieben, dass dieser Kontakt zu den Hunden für sie so wichtig war, weil sie dieses Gefühl hatten. Und das finde ich eben so schön, dass sie sich akzeptiert, geliebt und aufgemuntert gefühlt haben durch diese bedingungslose Zuneigung und Wärme der Tiere.
Das glaube ich sofort. Ich habe auch schon mal eine Studie gelesen, wo sie wirklich zwei Probandengruppen in der Psychiatrie hatten. Und die eine Probandengruppe haben sie, ich glaube es waren 60 Leute insgesamt. 30 haben sie halt.
Die verschafft sich jetzt aber gerade Gehör, die Khaleesi.
Ja, die verschafft sich.
Jetzt hat sie die Maus komplett gekillt, ja.
Und jetzt ist alles raus. Mama, magst du nicht mit ihr ins Schlafzimmer gehen? Das wäre ganz toll. Dankeschön. Also auf jeden Fall gab es diese zwei Probandengruppe. Ich bin ganz schlecht in sowas. Wenn irgendwas aus ist, was mich irgendwie nur ablenkt oder nervös macht, bin ich total raus. Aber es gab auf jeden Fall diese zwei.
Da kann deine Mama auch gleich das Handy mitnehmen.
Ja. Es gab diese zwei Probandengruppen. Die eine Gruppe, 30 Leute, wurden mit Therapiehund therapiert und die andere Gruppe wurde ohne Therapiehund therapiert. Und sie haben dann später gemessen, nach Skala, ja, von 1 bis 10, nach, ich glaube, einem halben Jahr Therapie, dass es den Menschen, die mit Hunden therapiert worden sind, dass es denen um, ich glaube, 60-70% psychisch besser ging.
Also erheblich besser gegangen ist. Ja. Ne? Was ich bei dieser Studie jetzt mit den Studenten so toll fand, war, dass man gesagt hat, dass Hunde quasi negative Gefühle reduzieren können und dass das schon nach einer Sitzung beziehungsweise nach einem Kontakt passiert und dass sich die Leute quasi, die Studenten, viel weniger gestresst und glücklicher gefühlt haben und ein höheres Energielevel gehabt haben und dass dieser Effekt, und das war so dieses Überraschende, weil man hat zwei Probandengruppen gehabt, man hat einmal mit Studenten ohne Hund diese Befragung gemacht, dann einmal mit diesen Studentengruppen, die immer diesen Kontakt zu den Hunden hatten.
Also wie in der Therapie von
denen, ja, gerade. Dass sie auch quasi nach 10 Stunden diese Effekte noch angehalten haben. Also dass man nach 10 Stunden die nochmal befragt hat und gesagt hat, wie ist dein Stresslevel, wie fühlst du dich? Und da schwangen diese Glücksgefühle, die man da erlebt hat mit dem Hund, wirklich noch nach. Also Schuld daran ist natürlich auch, und das weiß man, haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, Oxytocin. Oxytocin ist ja das Bindungshormon. Und wenn Oxytocin ausgeschüttet wird, dann hat es eben diesen Effekt, dass man ganz starke Gefühle der Geborgenheit empfinden kann. Mhm. Und die hat man natürlich, wenn man mit einem Hund zusammen ist, wenn man den streichelt. Und Oxytocin reduziert natürlich dann eben auch Stress und hebt die Stimmung. Und deshalb könnte man doch als dritten Punkt jetzt im Grunde sagen, Hunde sind die besten Seelentröster.
Total, aber man muss ja auch überlegen, ich meine, gerade auch München, glaube ich, ist die Stadt mit den meisten Singles. Mhm. Ich meine, wir haben ja immer mehr Singles in den Städten, wir haben immer mehr ältere Menschen, die viel alleine sind. Wer nimmt denn so einen alten Menschen mal in den Arm und kuschelt den? Wer nimmt so einen Langzeitsingle? Ich meine, zu Zeiten von Tinder und Grindr und whatever. Ja, Sex hin oder her, das ist ja schön, aber gibt es wirklich dann auch die Nähe?
Elite-Partner müssen wir jetzt auch noch erwähnen.
Nein, aber verstehst du, gibt das wirklich die Nähe und die Geborgenheit, die ein Hund geben kann, diese bedingungslose Liebe, dieses
Vorsicht, Kuscheln, da kommen wir auf ein ganz Wärme. Gefährliches Feld.
Warum?
Alleinstehend mit Hund und dann gar nicht mehr fähig für eine richtige Beziehung. Weil diese Gefühle, die man bekommt, dieses Oxytocin, was der Körper ausschüttet, mit dem Hund so stark ist, das kann ein Partner nie ersetzen.
Wie bitte?
Nein, das war jetzt ironisch.
Aber wer weiß?
Naja, ich glaube, das Ding ist
ja wirklich, weiß, wenn man jetzt wird's ja wieder richtig spannend.
Wenn man sich einmal da eingeschossen hat da drauf, ne, ja. Wie schwer fällt es einem dann wirklich, wenn ich schon so einen Fellnase an meiner Seite habe, die so ein toller Partner ist, die nicht bewertet, die nicht urteilt, die mich so annimmt,
ach,
wie
ich bin. Ach, das ist ja ein geiles Thema. Ja,
die so empathisch ist, ja. Ja, die so geduldig ist, die das alles aushält, die mir neue Wege zeigt, die mich back on track bringt, ja. Die mein bester Fitnesspartner ist, die mein bester Seelentröster ist, die ein absoluter Glücksbringer ist. Ja, warum brauche ich denn dann noch einen Kerl? Warum brauche ich denn dann noch eine Freundin?
aber deshalb, das ist eine spannende These. Vielleicht sollte man die mal verifizieren.
Aber deshalb, glaube ich, ist es gut, sich dann einen Partner zu suchen, der auch hundeaffin ist. Ja. Weil man dann zumindest weiß, dass der ähnlich tickt.
Dann weiß man, der liebt den Hund auch mehr als ich ihn.
Und ja, aber der kann das beide den Hund mehr als der kann das nachvollziehen wahrscheinlich. Ja, ich glaube, können ja viele Menschen auch wahrscheinlich dann gar nicht nachvollziehen, was ich sehr, sehr schade finde, aber ist halt einfach nur mal so. Ja. Was ich auch noch einen mega wichtigen Punkt finde, und der ist mir eingefallen, als ich das Post von Yuna the Beagle gelesen habe. Die hat nämlich gepostet unter unserer Frage, warum Hunde glücklich machen. Meine Hündin ist wie mein erstes Kind. Mein erstes Kind, ich liebe sie. Macht meinen Alltag zu was Neuem. Man lernt durch sie neue Leute kennen und ist immer in Bewegung. Gesünder leben. Holt euch eine Fellnase und liebt sie bis zum Ende. Also, Hunde können uns aus der Isolation holen, total, weil sie sozial kompetent sind.
Voll.
So, das ist nämlich der Punkt. Da kannst du der größte Stoffel sein, da kannst du der größte, nicht Soziopath, aber Misanthrop sein, ja? Also jemand, der Menschen gar nicht aushalten kann. Da gehst du mit deinem Hund vor die Türe und plötzlich labert dich einer an. Mei, der ist ja süß, wie heißt denn der? Und du fängst an zu reden, ne?
Ja. Aber das ist ja, ich fänd's ja auch so spannend. Warum gibt's nicht so Projekte, dass sich alte Menschen auch alte Hunde zulegen? Das wäre ja mega Projekt, ne, alte Menschen aus dem Tierheim, alte Hunde zu sich holen, einfach um auch wieder mehr soziale Kontakte zu haben, um rauszugehen, um all das auch noch im Alter zu erleben und sich gegenseitig zu befruchten.
Und diese Weisheit, die diese alten Hunde mitbringen und diese Weisheit, die diese alten Menschen mitbringen, das ergänzt sich halt wahnsinnig gut, ne.
Das wäre eigentlich toll.
Was mir eingefallen ist bei dem Gedanken, weil ich habe auch ganz viele Postings bekommen zum Thema Abschied nehmen und wie das ist mit dem Hund und was Hunde da quasi auch, ne, was das bedeutet. Und weil auch, ihr hat ja auch hier geschrieben, die Yuna, ja, bis zum Ende und so, und diese Verantwortung übernehmen. Mhm. Ich glaube, das, was einem Hunde da zeigen können und was man da lernen kann, ist ja, na schau mal, Matthias, wenn man normaler, also unser Leben, ne, wir haben ja unsere Geburt nicht mitbekommen, wir werden so wach, sage ich mal, geistig, dass wir wissen an die ersten Erinnerungen, ne, ist so quasi so, da waren wir vielleicht 3 Jahre alt oder 2 Jahre alt.
Psychoanalytisch einschätzen.
Und, aber jetzt so bewusst, ne, also jetzt nicht so Psychoanalyse, sondern eher so. Und dann werden wir alt und unser Bewusstsein bis zu dem Punkt, wo wir sterben. Ne? Mhm. Bei unseren Eltern ist es so, die haben wir auch nicht bei Geburt kennengelernt, da haben wir die Jugend auch nicht mitbekommen, die lernen wir quasi als Erwachsene kennen, begleiten die bis ins Alter und bis sie gehen, bis sie sterben. Mhm. Das ist der erste Mal, dass wir quasi mit diesem Prozess richtig vertraut werden, ne? Dieses Aber da ist nie ein Anfang und da ist immer nur ein Ende. Und bei unserem eigenen Leben ist es so, dass wir das Ende ja immer auch so ein bisschen verdrängen. Da denken wir immer nicht dran, das schieben wir ja immer weg. Aber so ein Hundeleben, das ist nur im Durchschnitt 14 Jahre lang. Und meistens bekommen wir dieses Leben vom ersten Moment, wo der Hund bei uns einzieht und sagen wir mal, es ist ein Welpe, es ist ein junger Hund oder ein junger Hund, bis zu dem Tag, wo er ganz alt geworden ist, im Zeitraffer quasi, so ein ganzes Leben, ne? Bis zu dem Punkt, wo er geht. Und das müssen wir uns reinziehen. Und dadurch machen wir eine Erfahrung, die Tragweite hat für unser Leben ganz oft. Ne? Weil wir zum ersten Mal uns ganz bewusst mit diesem Prozess des Loslassens auch auseinandersetzen müssen. In einem ganz kurzen Zeitraum. Also quasi wie unser eigenes Leben im Zeitraffer zusammengequetscht. Und das macht ja was mit einem. Ne? Und ich glaube, da können wir auch ganz viel lernen. Und da lernt man auch ganz viel über das Leben und über das Loslassen und über die Vergänglichkeit. Und wahrscheinlich auch wird einem das da zum ersten Mal so bewusst. Und das ist ja auch so ein Aspekt, wo wir von Hunden ganz viel lernen können und wo uns Hunde ganz viel zeigen. Aber um nochmal auf diese soziale Kompetenz und dass Hunde uns aus dieser Isolation holen können, wenn die bei uns sind, ne, sind die eigentlich so richtige Icebreaker.
Total.
Kontakte.
Manchmal auch im negativen Sinn. Ich meine, es ist ja echt spannend. Ich verstehe, es gibt so ganz nette Leute, es sind meistens so Omis, die dann kommen und sagen, oh, ist der süß. Das liebe ich, wenn die das machen. Und dann gibt's ja so Hundehasser, die einen dann aber auch noch ansprechen. Oder letztens hatte ich ja Mutter im Fahrstuhl, die mir erzählen wollte, dass ich mit dem Hund nicht Fahrstuhl fahren darf, weil sie ja mit dem Kinderwagen rein muss und mein Hund den Kinderwagen nicht berühren darf. Das fand ich auch Keimen. Genau, das fand ich auch ein Icebreaker, muss ich sagen. Ein Icebreaker. Nicht mehr so freundlich zu sein, wie ich sonst bin, aber das...
Komm, als Hundebesitzer macht man schon tolle Erfahrungen und die negativen Erfahrungen, meine, das ist schon auch manchmal richtig schräg. Du weißt, du schimpfst mich
aber
immer,
weil ich verstehe die Menschen nicht, die irgendwie Hunde nicht mögen. Wie kann man Hunde oder wie kann man Tiere nicht mögen? Was ist denn damit schon los? Strange.
Also ich glaube, wenn man Tiere nicht mag oder wenn man da keinen Bezug zu hat, okay, gut, aber...
Ja, aber da wäre ich ja richtig hysterisch. Wie kann man denn keinen Bezug zu Tieren oder zu Hunden haben?
Aber manche Leute sind einfach, die projizieren wahrscheinlich ihren ganzen Hass und ihren ganzen Wut auf die.
Ja, die sollten mal, ich weiß auch nicht.
Oder?
Ich weiß es nicht. Wie kann man Hunde nicht mögen? Wie geht das? Wie geht das?
Das können wir nicht nachvollziehen.
Ja.
Ich habe noch eine schöne Nachricht bekommen, das ist quasi der fünfte Punkt, auch warum Hunde uns glücklich machen. Die Franziska hat nämlich geschrieben, ich liebe meine zwei Hunde wie meine Kinder. Sie sind Familie, mein Hobby, meine Leidenschaft. Und es gibt nichts, was dieses Gefühl zu meinen zwei Hunden und meinen zwei Kindern beschreiben kann.
Schön.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn ich so Mama, zwei Kids habe und zwei Hunde, das ist schon ein großer Haushalt, ne?
Das ist ein großer Haushalt.
Die Hunde sind auch ihr Hobby. Also ich meine, Franziska schreibt, die Hunde sind auch ihr Hobby. Und ich glaube, das ist auch eine tolle Ablenkung dann, ne? Die Hunde mal aus diesem Familienalltag als Mutter.
Total, aber das ist ja was wir in der Hundeschule auch immer wieder erleben, in der Welpenspielstunde, wo Frauen sind, die wirklich 3-4 junge Kinder haben und dann plötzlich sich einen Hütehund auch noch anschaffen.
Für die Freizeit.
Und dann denke ich mal, wie machen die das? Aber das ist dann wahrscheinlich auch sich so ein bisschen freikämpfen und so.
Und? Spiegelung.
Ja, gut,
wenn du so Kinder hütest.
Aber das will ich jetzt nicht beurteilen.
Nee, ich finde es ja gut. Aber das
will ich jetzt nicht aus der Ferne.
Aber ich finde es ja positiv. Ich finde es ja schön, weil ich glaube ja auch, dass es Ablenkung ist. Überleg mal, wie wir ganz oft früher, als wir unsere Ausbildung noch gemacht haben oder auch, ich erinnere mich noch, es gab Momente, da waren wir beide mega gestresst und haben mega harten Tag gehabt und haben abends Kurse gegeben in der Hundeschule und sind in die Hundeschule gefahren und waren mega genervt und waren super gestresst und auf Anschlag und haben uns fast irgendwie dann in die Wolle gekriegt. Und kaum waren wir auf diesem Hundeplatz, kaum haben wir eine halbe Stunde mit den Hunden verbracht, ist alles von uns abgefallen und wir waren wirklich nur in diesem Thema drin.
Das war krass, ne?
Oder? Und wir sind nach Hause gefahren, abends um 9:30 total durchgefroren im Winter. Ja. Und haben uns angestrahlt im Auto und gesagt, war das wieder ein geiler Nachmittag. Ja. Also so Hunde bewirken, dass das Stresslevel bei das uns stimmt. sinkt.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Könnte man fast eine Studie drüber machen. Das ist wirklich krass. Ja.
Und dass man besser gelaunt ist.
Naja, mich hat aber auch immer total befruchtet. Was habe ich heute mit diesem befruchtet?
Befruchtet? Also
irgendwas stimmt mit mir nicht. Nein, aber mich hat immer total, ich fand es total schön, auch zu sehen, wie Menschen mit ihrem Hund zusammenarbeiten und da so aufgehen in dem Thema, weil das so nur positiv geladen ist. Ne? Jeder hat gute Laune am Hundeplatz. Jeder, gut, es gibt auch mal diese super Zielstrebigen, wo das dann manchmal auch nicht so positiv in dem Moment ist. Aber im Endeffekt wollen ja alle nur was Gutes mit ihren Hunden. Und das ist total schön.
Es macht halt einfach in diesem Moment wirklich, wenn man beim Hund ist, also das, was wir ja auch immer möchten, dass man sich eigentlich total auf den Hund konzentriert in dem Moment und mit ihm so eine Einheit wird. Mhm. Wenn diese normale Leine zu so einer mentalen Leine geworden ist, einfach weil man so verbunden ist in dem Moment und sich so aufeinander konzentriert und einlässt, auch die Welt um sich herum vergisst und ja, man mit dem Hund so die Möglichkeit hat, plötzlich so, ja, das finde ich halt so schön, mit dem Hund zusammen so eins zu werden, ne?
Ja.
So auf ihn zu achten und auch wenn der Hund dann plötzlich sich viel mehr auf einen konzentriert und also, und ich glaube ja auch, Hunde sind deshalb Stresskiller, weil sie einfach auch wirklich, wenn sie einen anstupsen mal mit der Schnauze, weißt, wenn man genervt ist und einfach auch mal kommen und einmal kurz rausholen aus so einer Situation. Und schau mal, wenn wir in dem Podcast machen, die Kalisi, ihr blödes Stofftier, da zähle ich, ist doch lustig irgendwie, was ja, du mir irgendwie holt sein dann wieder ab. Und man denkt sich, mein Gott, das Leben geht weiter, wir sitzen hier, nehmen das auf und das 248. Stofftier ist jetzt über den Jordan gegangen.
Aber ich denke mir halt wirklich, der wichtigste Faktor ist bedingungslose Liebe. Mhm. Wer schenkt uns schon bedingungslose Liebe? Ich meine, selbst wenn Partnerschaften, wenn man sich, die Partnerschaft kann noch so fix sein und man möchte, hat eine monogame Beziehung und der andere betrügt einen, dann ist sie auch nicht mehr bedingungslos und der Hunde lieben einen ein Leben lang bedingungslos. Du kannst richtigen Scheißtag haben, der Hund freut sich, wenn du heimkommst, der reagiert nicht darauf, dass du, ne, der freut sich einfach nur, du freust dich dann auch nur. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen ihren Frust an ihren Tieren auslassen. Weiß ich nicht, ob das geht.
Ja, das gibt schon, aber ich glaube, in der Regel ist das ja eigentlich nicht so.
Nee, und du bekommst nur bedingungslose Liebe. Und wer schenkt dir die heutzutage noch? Wer schenkt dir die?
Eigentlich ja nur Kinder. Und deshalb sind unsere Hunde oder leben die meisten unserer Hunde heute in Westeuropa, auch in USA, bei uns mit Kinderrechten. Ne? Also Hunde leben in unseren Familien quasi mit Kinderrechten, kann man eigentlich sagen. Ne? Die werden, und ich hast ja auch gesehen, so eigentlich in alle Mails, wenn du sagst, was bedeutet dein Hund, es ist immer wie ein Kind, wie ein Kind, wie ein Kind, wie ein Kind, wie ein Kind. Und ich finde, das hat gar nichts damit zu tun, dass man sagt, trotzdem kann ein Hund Hund sein und trotzdem lässt man auch einen Hund Hund sein und trotzdem hat ein Hund auch hündische Bedürfnisse, die man ihm erfüllt und erfüllen lässt, ne? Aber man hat trotzdem, im Herz ist es halt doch wie ein Kind, ne? Und ich fand's so lustig, weil das ist eine Studie, die ist wirklich schon 11 Jahre alt und ich habe die extra nochmal rausgesucht, weil sie auch natürlich wieder aus Kanada kommt, von der University of British Columbia in Vancouver, und die ist von einem ganz bekannten Soziobiologen, von Stanley Coren. Und der hat vor 11 Jahren schon festgestellt, warum, wo die Basis, wissenschaftlich die Basis liegt, warum es uns Menschen so leicht fällt, Hunde wie Kinder zu sehen und zu behandeln, weil Hunde so intelligent sind wie Kleinkinder. Ne? Also der Stanley Cohen, der ist Psychologe und er hat eben viele Tests und Untersuchungen gemacht und er hat quasi herausgefunden, dass man die geistigen Fähigkeiten, die kognitiven Fähigkeiten von Hunden mit denen eines Kindes im Alter von ungefähr 2 bis 2,5 Jahren vergleichen kann. Also wenn man es einfach ausdrückt, die Studie besagt so unterm Strich, Hunde sind schlauer als Katzen, aber nicht so klug wie Delfine. Und die schlauesten Hunde sind Border Collies, die stehen an der Intelligenzrangliste ganz oben, dann kommen Pudel, die sind auf Platz 2. Okay, manchmal haben die grässliche Figuren, da soll man sich nicht von täuschen lassen. Aber dann kommt schon Schäferhund, Golden Retriever, Frisuren.
Ach, Frisuren.
Nein, nicht Figuren, Frisuren. Ja, du hast Figuren. Pudelcut und deutscher Schäferhund, Golden Retriever und Dobermann. Das ist krass, ne? Mhm. Und ich fand
Golden Retriever.
Ja, ist auch dabei.
Da schimpfen sie eigentlich immer so, dass die über die Züchtung nicht so intelligent sind.
Und Hunde haben sogar Fähigkeiten in der Arithmetik, also die können einfache Rechenaufgaben lösen. Man kann die auch nicht verarschen. 1+1 ist 1 oder 1+1 ist 3. Das bemerken die ziemlich schnell. Also wenn man das denen über Tests beigebracht hat. Man hat Tests gemacht quasi mit denen und die haben auch die haben einen Scharfsinn, den man vergleichen kann mit dem, wie gesagt, von zweijährigen Kindern. Die können ganz alltägliche Alltagsprobleme lösen. Zum Beispiel finden die in kürzester Zeit den kürzesten Weg zum Ziel. Die können Mechanismen wie beispielsweise Riegel oder einfache Maschinen bedienen. Aha. Ne? Und verstehen auch die Bedeutung von Wörtern und einfachen Symbolen. Und was ich am allerlustigsten fand, war, dass Hunde tatsächlich fähig sind, Menschen und Hundefreunde auch bewusst zu täuschen, um zum Beispiel an eine Belohnung zu gelangen. Mhm. Gab ja mal diesen Test, dass der eine Hund quasi es waren zwei Hunde, die haben zusammen gelebt. Ne? Und immer wenn der eine, der große Hund, war glaube ich ein Labrador und der andere Hund war ein Terrier und der Labrador hat einen Knochen bekommen und hat natürlich den Terrier da nicht rangelassen an den Knochen, dann ist der Terrier in die Küche gerannt und hat mit dem Blechnapf geklappert. So quasi, als ob er gerade Essen bekommen würde. Ehrlich? Dann ist der Labrador aufgestanden, in die Küche gerannt, hat da geschaut und der Terrier ist zurückgerannt und hat sich den Knochen geholt.
Nein.
Und ich meine, also wenn das kein schöneres Beispiel ist, dass Hunde in der Lage sind, ihresgleichen auch zu täuschen.
Und dass sie einen immer wieder faszinieren und deswegen auch glücklich machen.
Ja. So, also ich muss mich echt ganz herzlich bedanken bei euch für eure ganz, ganz vielen Antworten und ja, auch schönen Geschichten zu eurer Mensch-Hund-Beziehung und warum eure Hunde euch so glücklich machen. Und das war echt ein schöner Podcast. Hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Finde ich auch. Und ich muss sagen, nicht nur unsere zwei Hunde machen mich sehr glücklich.
Sondern auch der Mundgeruch vom Gist, von der Khaleesi.
Nein, schau mal, wie du das wieder durchbrechst. Nein, sondern auch du machst mich sehr glücklich.
Oh, danke. Schön,
du machst. Echt mal sagen.
Komm, ich lese noch was vor von der Luxusleserin. Die hat geschrieben, das Herz für meinen 8 Monate alten Amigo, den Hütehund-Mix, ist voll entflammt. Vielen lieben Dank, Jochen, für deine tatkräftige Unterstützung bei meinem Weg in Form deines Buches und großartigen Podcasts. Weiter so bei deiner Mission für ein tolles Miteinander zwischen Mensch und Hund. Das schiebe ich gerne an euch zurück. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr immer so fleißig zuhört und dass ihr ja so unsere, meine Philosophie auch so ein bisschen teilt und dass wir oft die gleichen Gedanken haben, was unser Zusammenleben mit Mensch und Hund angeht, damit wir noch ganz, ganz lange mit unseren Fellnasen weiterhin so glücklich sind.
So eine kleine Armee der Liebe für Hunde. Ja. Finde ich ganz toll. Weil es gibt ja immer noch Leute, die auch Dinge anders sehen, gerade mit den Hunden. Und deswegen berührt mich das so besonders, wenn du so tolle Nachrichten bekommst.
Ja, ich auch.
Und dann habe ich immer das Gefühl, da sind ganz viele Menschen, die voller Liebe einfach nur für ihre Hunde
sind. Weiter so. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.